Los, und wir sind live.
Hallo. Hallo
zu dieser Folge 273 des Campuscast.
Ich glaube, wir sind schon bei 274, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich bin irgendwie nach Ostern durcheinander gekommen.
Ja, vor allem durch unsere Spezialfolge letzte Woche. Mal gucken, genau, wie wir das zählen eigentlich. Haben wir uns noch gar nicht so genau überlegt. Ne?
Sind wir schon bei Hälftelfolgen? Also so, haben wir halbe Folgen?
Ich weiß es nicht.
Egal. Komm. Ich bin Daniel, das ist
Thorsten, hi.
Und wir haben heute einen Gast und der heißt
Henrik. Hi, herzlich willkommen.
Unser Thema ist heute Erasmus.
Erasmus, Auslandssemester, alles, was damit zusammenhängt. Und jetzt erzähl uns doch mal kurz, warum wir dich eingeladen haben könnten.
Weil ich Erasmus gemacht habe.
Oh, das qualifiziert dich ja perfekt für diesen Podcast, würde ich sagen.
Denkst du bist ein Experte auf dem Thema?
Ich habe nur ein Erasmus gemacht, man kann ja auch zwei, drei, vier so fast unbegrenzt machen.
Geht das wirklich?
Natürlich. Also okay. Du kannst zwei, einen ja. Bachelor machen und einen im Master.
Genau.
Ja, genau. Also von wegen unbegrenzt.
Ja, nee, nicht ganz unbegrenzt. Nicht. Nee. Unbegrenzt nicht. Ja. Ja. Aber du kannst auf jeden Fall mehrere machen und vielleicht, wenn du dann später noch an der Uni arbeitest, theoretisch kannst du wahrscheinlich auch nochmal für Mitarbeiter der Uni mitmachen.
Mhm.
Also da kann man schon ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie lange man weg war. Also...
Aber jetzt mal, wir steigen noch tief genug ins Thema ein.
Natürlich.
Ich muss dich da mal bremsen, denn ich muss unseren Zuschauern noch mal kurz das Konzept erklären. Wir sind ein Laber-Podcast, aber haben Grenzen. Das ist ganz wichtig. Und Laber-Podcast ist wirklich ein offizielles Wort. Das wird in der Wissenschaft so verwandt.
Ja, von mir.
Das ist unser Genre. ihr könnt zurückskippen zur Folge des Vorlesungspodcasts, da wird das erklärt mit dem Laber-Podcast. Einer hat den Hut auf und leitet durch das Thema, das ist diesmal Thorsten. Ich habe gearbeitet, komme einfach zu und setze mich ins gemachte Nest. Wir haben ein Hauptthema, das haben wir euch schon vorgestellt, das ist Erasmus. Und mindestens einer von uns muss betroffen sein. Ja. Thorsten ist, glaube ich, auch betroffen, er hat diese Krankheit auch. Und ich war auch schon ich war nicht unbedingt auf Erasmus, aber ich habe sowas Ähnliches gemacht.
Mhm.
Wir haben verschiedene Kategorien und wir wollen, dass ihr was von uns lernt, von uns alten Hasen. Und deswegen hört fein zu, denn es ist alles klausurrelevant, was wir sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also mitschreiben. Und nächste Woche gibt es einen Test. Da könnt ihr eine gute Note sammeln oder was auch immer. Aber wie geht's uns allen so? Wie war eure Woche? Was
Mir
ist so passiert?
Gut. Also, du hast alle die Arbeit gemacht.
Ja.
Ich habe gearbeitet auf einer anderen Arbeit.
Ja.
Bin jetzt hierher gekommen und jetzt machen wir einen schönen Podcast. Und ich kann das machen, was ich liebe.
Wir haben schon letzte Woche festgestellt bei der Redaktionssitzung, Daniel ist erwachsen geworden. Er hat jetzt einen Job für echte erwachsene Menschen.
Bei dem man Geld verdient.
Oh ja, er kann jetzt raushauen einen, ja. Wollen wir direkt in den Fun Fact der Woche starten?
Unser Gast muss noch sagen, wie es ihm geht.
Ja, mir geht's auch gut. Natürlich. Die Woche ist ja noch relativ jung. Ich hoffe,
hast du eine neue Brille?
Nee, die ist nicht neu. Die habe ich kurz vorm Erasmus, also seit Anfang Januar. Neues Jahr, neue Brille.
Und gleich schon getestet, auf Herz und Nieren, in der Ferne.
Ja. Genau.
Vor allem direkt ins Thema eingebaut, das finde ich sympathisch.
Musst du uns nachher mal mehr von der Brille erzählen, wie es ihr ergangen ist.
Es war wirklich so, dass ich gedacht habe, ich brauche die jetzt echt vor Erasmus, weil ich das nicht im Ausland irgendwie mir anschaffen will und die ganzen Tests machen. Und dann habe ich das irgendwie schnell gemacht. So, ich hatte 21 Jahre keine Brille und habe dann irgendwann gemerkt, an Bushaltestellen, dass irgendwie jeder weiß, wann der Bus abfährt, nur ich irgendwie richtig nah ran muss und es immer nur erraten kann.
Ja.
Ich dachte, okay, den Durchblick im Erasmus, den brauche ich dann doch.
Okay, schieß los mit dem Fun Fact.
Okay, also unser diesfolgiger Fun Fact der Woche bezieht sich auch auf Erasmus. Und zwar habe ich gelesen, dass ehemalige Erasmus-Studierende häufiger transnationale Beziehungen haben. Das heißt Beziehungen mit Menschen einer anderen Nation. Und das ist wirklich sind krasse Zahlen teilweise. Und zwar lese ich das kurz mal vor. 33% der ehemaligen Erasmus-Studenten haben einen Partner einer anderen Nationalität, verglichen mit 13% derjenigen, die während dem Studium zu Hause bleiben. 27%, und das finde ich äußerst beeindruckend, 27% der Erasmus-Studenten treffen ihren Langzeitpartner während des Erasmus-Programms. Also zu dem Zeitpunkt der Befragung waren sie immer noch mit der Person zusammen quasi. Und auf dieser Grundlage schätzt die Kommission für Erasmus, dass seit 1987 wahrscheinlich rund 1 Million Kinder zu Erasmus-Paaren geboren wurden.
Krass.
Und das...
Die haben sogar die Kinder der Paare ausgerechnet noch. Die sind einen Schritt weitergegangen.
Ja, die haben halt alles befragt und so weiter. Und ich fand das halt wirklich extrem krass, weil...
Wie ist es mit ihrer Befruchtung? Okay, ein Kind.
Nee, aber die haben halt gefragt, ob man noch mit dem Partner zusammen ist, den man da kennengelernt hat. Und anscheinend war das bei 27% der Befragten der Fall. Und das ist ja schon eine krasse Zahl, weil ein Drittel der Leute, die da weggegangen sind, haben dann ihren zukünftigen Partner da kennengelernt. Und da habe ich direkt überlegt, ob ich da eine gute Chance verpasst habe oder so.
Wie ist das mit euch, Boys?
Bei mir nicht, aber es wundert mich schon, dass es so krasse Unterschiede gibt. Also ich glaube, klar, Leute, die einen Erasmus machen, sind auch offener und sprechen halt auch für einen gewissen so Menschentyp.
Ja.
Aber krass,
aber die, das Besondere ist ja sogar, dass sie die dann direkt da kennenlernen. Das ist ja nochmal.
Ja.
Also, wie viele Leute lernt man auf so einem Erasmus-Jahr kennen? Hört ihr den Hubschrauber? Wir haben gerade das Fenster offen.
Ja.
Hier ist gerade Hubschrauber-Einsatz in Mainz.
Ja, das ist schon der zweite, der vorbeifliegt.
Der Medikopter, ey.
Ja. Ja. Throwback Thursday.
Wir hoffen, ihr hört das nicht. Wenn nicht, müssen wir gleich das Fenster zumachen. Es ist zwar arschheiß, aber.
Also ich finde, wir können es offen lassen. Also die haben schon Verständnis
für. Ja, das ist krass. 27% von diesen 33, also 6% lernen die dann noch irgendwo anders dann irgendwelche internationalen Partner kennen. Aber 27 im Erasmus-Jahr. Oder eben, das ist ja meistens nur ein halbes Jahr.
Ja.
Ja, also man lernt auf jeden Fall viele Leute kennen.
Das stimmt, aber es ist halt immer die Frage, wie lange sich auch der
Leben,
Kontakt noch hält. Ja. Weil das war bei mir eher die Sache, dass ich habe mega viele Leute kennengelernt, aber mit wie vielen Leuten habe ich heute noch Kontakt? Das ist eine Handvoll. Also, und dann muss da schon noch irgendwie die Person dabei sein, mit der man sich zukünftig irgendwie sieht. Das finde ich schon beeindruckend. Also vor allem, man muss ja mal überlegen, wie viele Leute lernen überhaupt ihren Partner während dem Studium kennen?
Ja.
Das sind auch nicht alle. Die finden sie vielleicht davor oder danach oder so. Und dann davon nochmal ein großer Bestandteil, der das dann im Erasmus kennenlernt. Das finde ich schon irgendwie, das sind krasse Zahlen.
Also was lernen wir daraus?
Macht Erasmus, dann lernt ihr eure zukünftige Traumfrau
oder Traummann. Ist ein europäisches Befruchtungsprogramm.
Zumindest ein Partner.
Gesteuert von der Regierung.
Oh, das ist eine gute
Verschwörung. Ich würde da eine Verschwörung, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Die wollen uns durchmischen. Oh Gott.
Oh Gott. Ja, das ist gefährlich. Habt ihr noch was dazu zu sagen? Ansonsten würde ich fast schon direkt zum Hauptthema
übergehen. Ey, das war ein sehr geiler Funfact.
Ja, danke.
Langsam haben wir es raus. Wir haben den Dreh raus. In Folge 225 haben wir endlich den Dreh raus.
Ja.
So, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ist schön.
Ich hatte ein bisschen Probleme am Anfang irgendwie, weil sie nicht fun genug waren. Bei der ersten Folge war der Funfact zu fun. Und dann jetzt habe ich mich, glaube ich,
wir so haben uns ein bisschen, wir sind so links und rechts vorbeigeschossen, aber jetzt haben wir uns auf so ein gutes Niveau eingependelt.
Ja, das zeugt von unserer Qualität und ich glaube, dafür werden unsere Zuhörer uns auch einen Kommentar und eine Bewertung dalassen.
Bitte 5 Sterne bei iTunes.
Ja.
Okay, ab geht's ins Hauptthema.
Ja. Also für die Ausnahme der Fälle und weil wir letzte Woche ein bisschen die Erklärung zum Thema überhaupt verpasst haben, wollte ich noch mal kurz sagen, was Erasmus eigentlich ist, für die Leute, die noch gar keine Ahnung haben, auch wenn es die meisten wahrscheinlich wissen. Erasmus ist das weltweit größte Förderprogramm für Auslandsaufenthalte an Universitäten. An dem Programm nehmen alle 28 Mitgliedstaaten der EU teil, sowie 5 weitere europäische Länder, das sind Norwegen, Island, Liechtenstein, Schweiz und Türkei, wobei irgendwie seit 2014 oder so bei der Schweiz irgendwie ein Problem herrscht, weil die irgendwie ein Abkommen nicht unterzeichnet haben oder so.
Ein Problem. Ich mache gerade Anführungszeichen.
Ja. Sie wollen nicht so viele Ausländer, sagen wir es ganz offen. Und man bekommt da halt finanzielle Förderungen für seinen Aufenthalt im Ausland. Die monatliche Förderung liegt zwischen 262 und 368 Euro pro Monat und ist vom Gastland abhängig. Das Geld muss man im Gegensatz zu BAföG nicht zurückzahlen. Und man hat während dem Erasmus-Jahr auch noch weiterhin BAföG-Anspruch. Das heißt, man mit den beiden zusammen kann man sich da schon quasi vom Staat finanzieren, was einer der Vorteile von Erasmus ist, im Gegensatz zu selbstorganisierten Auslandssemestern, wo man sich selbst um die Finanzierung kümmern muss.
Okay, es darf keine Stille herrschen.
Ja, das waren schon mal so die Fakten, die ich rausgehauen habe. Und jetzt würde ich dir vielleicht mal das Wort geben. Erzähl doch mal ein bisschen von deinem, einfach nur so eine kurze Umschreibung von deinem Erasmus Auslandssemester.
Wo warst du, was hast du gemacht, welche Fächer, solche Sachen, so die Basics.
Die Basics, ja, klar, gerne. Mich hat es nach Lettland verschlagen für 4 Monate. Da ging es los Ende Januar und dann Ende Juni war ich wieder zurück. Das waren dann in Summe 4 Monate. Ich studiere Publizistik im Hauptfach und bin auch über mein Hauptfach nach Lettland. Und ja, ich würde es nochmal machen. Es war richtig einfach, also einfach den Platz zu bekommen, aber auch von der Organisation her irgendwie unkompliziert. So, das habe ich als Vorteil empfunden, schon vorher, jetzt auch im Nachgang. Und die Zeit selbst dort war, also muss ich drauf einlassen, das ist komplett anders. Man sollte nicht die Erwartung haben, viel zu studieren. So, aber klar, man lernt Leute aus ganz Europa kennen und ist vielleicht wirklich die größte Partnerbörse offline. Also ist eigentlich ganz cool.
Was war die Unterrichtssprache?
Die Unterrichtssprache war Englisch, ja. Okay. Das kam mir entgegen, weil mein Lettisch war vorher bei null.
Bisschen eingerostet.
Kannst du jetzt Lettisch?
Ist jetzt halt nahe über null.
Okay.
Aber ja, ich hatte dort Sprachkurse zweimal die Woche und ich habe mich redlich bemüht. So.
Ich hab, wirf uns irgendeinen Fetzen hin. Irgendwas, mit dem wir arbeiten können.
Sprachlich könnte ich mich jetzt schon noch vorstellen. Es esmu Henrix, es esmu Noah Vatias, es esmu Students. Also man sagt halt seinen also männlichen Vornamen immer mit S am Ende. Es wurde halt aus meinem Vornamen halt Henrix. Alle weiblichen sind mit A, also gibt halt keine Emily oder so. Das wird alles dann mit A. Und ja, ansonsten ist es halt echt anders. Also man kann es nicht so, okay, ist wie Englisch. Oder okay, es ist irgendwie, es gibt zwar eine Verwandtschaft mit dem Litauischen, aber auch das konnte ich nicht.
Ja. Genau. Ja. Ich habe mich letztens noch drüber unterhalten, das war eigentlich purer Zufall, weil ich habe mich letztens mit einem Erasmus-Studenten, der im Moment hier ist, unterhalten. Ja. Der kommt, glaube ich, aus Kasachstan. Ich hoffe, ich...
Warte mal, ist das noch Erasmus?
Also
Kasachstan klingt sehr weit weg.
Nee, also es ist nicht raus, ja. Erasmus, es ist ein internationaler Master, wo er in verschiedenen europäischen Ländern seinen Master gemacht hat, unter anderem hier.
Aber lassen wir mal Austauschstudenten, lassen wir natürlich auch für dieses also Thema gelten.
Erasmus ist war vielleicht der falsche Begriff dafür. Aber er hat mir halt erzählt, wir haben nur ein bisschen über die Sprache im Baltikum gesprochen und das Lettisch und Litauisch so komplett anders ist als alles, was da rumliegt irgendwie. Und das Estisch, ist das richtig? Estländisch? Schon eine Ähnlichkeit zu anderen europäischen Sprachen hat. Aber dass irgendwie, dass man auch gar nicht so genau weiß, wo die Ursprünge von der Sprache liegen. Und dass es irgendwie dann auch schwer zu erlernen ist, auch selbst wenn man Russisch kann oder so.
Exakt. Also wir haben auch so ein bisschen geguckt, wo kommt die Sprache her, was sind so die Wurzeln und kann ich bestätigen. Erzähl es kein Bullshit, das stimmt alles.
Yay. Mann, heute kriegt ihr mal die volle Portion Qualitätswissen.
Inhalt.
Inhalte, yay.
Wir stehen ja auch für Inhalte.
Ja, natürlich.
Dafür kennt man uns.
Ja.
Seit 200 Folgen.
Dann würde ich nochmal ganz kurz sagen, was meine Erasmus-Erfahrung war. Ich war 2016 in Edinburgh, von September bis Dezember, also auch 4 Monate. Ich studiere ja im Hauptfach Kulturanthropologie. Und weil es das genaue Fach dort nicht gab und ich auch außerdem über mein Beifach dorthin gegangen bin, was British Studies sind hier, habe ich dort Social Anthropology, Scottish Studies und Scottish Literature studiert. Das heißt, ich habe mir das alles so ein bisschen zusammengesucht. Für mich war es auch eine sehr, sehr prägende Erfahrung. Es war das erste Mal, dass ich längere Zeit außerhalb Deutschlands gewohnt habe und hat natürlich meine Sprache verbessert. Das war sehr, sehr prägend, auch was so die ich weiß gar nicht, die Unabhängigkeit quasi, auch von Eltern und von allem dem Umfeld quasi betrifft, war es schon eine Steigerung. Da hat man sich schon direkt emanzipiert so ein bisschen. Und deswegen will ich das auch nicht missen. Ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich den Master studiere, dann auch nochmal ein Erasmus-Semester mache. Ja, das war meine Erfahrung damit. Es war super schön, es ist immer noch eine meiner Lieblingsstädte. Edinburgh, und ich fahre auch immer noch gern als Urlaub hin quasi, auch wenn ich da jetzt gar nicht mehr so viele Leute irgendwie besuchen könnte, aber die Stadt ist einfach super und ich mag britische Supermärkte.
Ja.
Das ist so zu meiner Erfahrung. Daniel, du hast vorhin gesagt, dass du schon mal eine ähnliche Erfahrung, aber keine Erasmus-Erfahrung gemacht hast.
Ja, also das kann ich kurz abhandeln, weil es wirklich nur eine ähnliche Erfahrung ist, aber danach will ich noch was anderes sagen, weil ich habe nämlich im Gegensatz zu dir nämlich keine oh, das ging ja alles leicht, Erfahrung gemacht mit Erasmus. Das ist bei mir eher umgekehrt. Nein, also meine Erfahrung war schon davor, ich bin halt als Austauschschüler schon nach Kanada gegangen, war dann in der Highschool, also eine Ebene unten drunter, habe ich einen Austausch gemacht.
Mhm. Wie lange?
Ein Jahr.
Oh, krass.
Und das war dann wirklich, also das war vielleicht das Gegenteil. Vielleicht ist man in dem Alter noch nicht bereit, so einen Kulturaustausch zu machen, sondern man macht wirklich einen Schüleraustausch. Man ist dann wirklich in der Schule und geht jeden Tag. Und kanadische Schulen sind fast Ganztagsschulen. Du bist dann wirklich dann bis, weiß nicht, 16, 17 Uhr, das ist dann irgendwie normal, bist du dann da in der Schule. Mhm. Und dann machst du, da lernst du wirklich das Schulsystem kennen. Genau, und schreibst alle Tests mit und so weiter. Und das war gar nicht so einfach. Mhm. Genau, das nur dazu. Und dann meine Erfahrungen, die nicht so gut waren mit Erasmus. Ich habe es versucht im Master tatsächlich. Mhm. Im Bachelor hat es nie geklappt. Ich habe viel gemacht, auch bei Campus Mainz und so. Keine Zeit gehabt, auch nicht dran gedacht, weil ich war ja erst im Ausland davor.
Mhm, klar.
Und im Master wollte ich aber, weil ich mag studieren, ich wollte es ein bisschen hinauszögern. Und ich dachte, Erasmus ist auch ein gutes Instrument, um das Studium ein bisschen weiter rauszuzögern, um nochmal und coole Sachen zu erleben. Und
man hat eine gute Ausrede dafür, wenn man irgendwann später mal gefragt wird, warum man für das Studium länger gebraucht hat.
Genau, die Ausrede. Aber auch die Ausrede, in dem Moment einen coolen Urlaub zu machen. Oder also jetzt nicht cooler Urlaub, aber nochmal ein cooles Land zu sehen und da richtig nochmal einzutauchen. Also ein bisschen taucht man ja auch als Erasmus-Student da ein. Ja, und dann habe ich mich, habe ich geguckt bei mir, bei Humangeografie, da gab es leider nur halt für einen bestimmten Teil der Geografie Plätze. Es ist ja bei Erasmus immer gebunden an die Partnerschaften deines Instituts.
Ja.
Und die Partnerschaften waren echt nicht geil.
Heißt?
Inhaltlich, sprachlich, ja, okay. Ich kann nur Englisch. Sprachlich fiel dann auch dann Spanien raus oder sowas. Inhaltlich, ich konnte nur physische Geografie da machen, ich wollte aber Humangeografie, das, was ich auch im Master mache, wollte ich auch gerne machen, gab es nicht. Dann habe ich versucht, was habe ich dann versucht? Amerikanische Unis, stellte sich raus, $20,000 Schulgeld, auch nicht so gut. Ja. Dann, was gab es als nächstes? Partnerunis. Habe ich eine Partneruni organisiert, die, also das gibt ja verschiedene Ebenen. Die Uni Mainz arbeitet mit, wie heißt das? Die Uni in Birmingham? Nee, was war das? Nee, das war irgendeine Uni im Norden von England, an der Grenze. Warte mal, was war das denn? Mit irgendeiner Uni arbeiten die zusammen, zum Beispiel eine Partneruni von der Uni Mainz ist ja auch Valencia zum Beispiel, aber ich weiß jetzt nicht, es gibt irgendwo noch einen in England da. Auf jeden Fall die, englischsprachig, fällt natürlich viele Länder raus, deswegen diese Partneruni, Valencia ging dann bei mir auch nicht. Jo, was war da das Problem? Ach so, die bieten das nicht für Master an, nur für Bachelor. Dann anders geguckt noch, gibt es auch irgendwelche andere Möglichkeiten? Nein, alle anderen Unis, die in Frage kommen, die haben andere Semesterzeiten. Deutschland, muss man wissen, als eines der wenigen Länder, vielleicht sogar das einzige, das weiß ich nicht, hat ein Sommer- und ein Wintersemester. Andere Länder, Amerika, so als großes Austauschland, aber auch viele Länder in Europa haben ein Frühling- und ein Herbstsemester. Das heißt, die überschneiden sich krass.
Das stimmt. Also
und man hat echt Probleme.
Ich auch gemacht. Also in Schottland, ich glaube in fast allen Ländern der Welt, ist es so, dass das Jahr, also nicht das Semester, sondern das Jahr geht quasi von September bis April, Mai so um die Ecke. Und wenn man dann ein Auslandssemester machen will, dann war es bei mir zum Beispiel, dass ich die erste Hälfte des Jahres genommen habe, was dann von September bis Dezember war. Aber das deutsche Semester ging halt noch bis Februar, März, April quasi. Und das heißt, ich bin dann zwar Ende Dezember, Anfang Januar wiedergekommen, aber ich konnte halt erst in Deutschland weiter studieren im April.
Kann ich komplett bestätigen. Ja. Also ich habe auch eine Klausur vorziehen müssen, einfach weil ich schon während des Semesters, das ging ja bei uns bis Mitte Februar fast, und ich bin am 29. sollte ich da sein, Einführungswoche, und musste ich dann auch vorziehen. Es ging auch problemlos, wie gesagt, meine Erfahrungen sind oft problemlos, was Orga angeht, aber ja, ganz anderer Turnus. Ich bin jetzt auch hier und da lief hier noch Semester und keiner hatte irgendwie Zeit, alle Freunde waren, oh Stress, Klausuren, und ich habe schon alles hinter mir.
Und ich habe dann die Zeit, die ersten 4 Monate von 2017 halt noch genutzt, also nicht alle 4 Monate, aber einen Monat für mein Pflichtpraktikum. Das heißt, das hat dann auch noch ganz gut gepasst. Und dann hatte ich halt noch so 2-3 Monate Leerlauf, wo ich aber auch viel zu tun hatte, weil ich dann halt zwischenzeitlich zwischen, also nach meinem Auslandssemester und vor meinem Einzug in meine neue Wohnung hier in Mainz, habe ich nochmal kurz bei meinen Eltern gewohnt und dann habe ich da noch eine Wohnung gesucht und so weiter. Das heißt, zeitlich hat das eigentlich alles ganz gut gepasst bei mir. Hatte halt so ein paar Wochen Leerlauf quasi zwischendurch, aber die hat man ja in Semesterferien auch. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm, weil...
Schön für euch. Schön, dass es bei euch so toll ist. Finde ich super.
Ich wollte es nochmal aufs Boot schmieren.
Ja, ich hab dich lieb.
Aber da sind wir...
Nächstes Thema bitte.
Ja, nee, gleiches Thema, würde ich direkt sagen. Du kannst dich ja ausklinken, Daniel. Wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen über den Bewerbungsprozess gesprochen. Und das war eigentlich schon direkt mein nächstes geplantes Thema. Wie ist der Bewerbungsprozess bei dir gelaufen, Henrik?
Ah, ich weiß nur, dass ich bestimmt schon fast ein Jahr im Voraus hatte ich eigentlich schon alles so safe.
Ja, alles so easy.
Nee,
ich hatte halt ein Jahr vorher safe, Digga.
Also ich, nee, was, also man musste sich echt schon früh drum bemühen. Also es bringt nichts irgendwie, Bachelor geht so 6 Semester regulär. Mhm. Wenn man da irgendwie im 5. Semester merkt, so wow, ich würde das gerne nochmal schnell einschieben.
Ja.
So, jetzt bin ich in Mainz angekommen. Ich meine, ich habe im 3. Semester angefangen und bin dann fürs 6. hin. Also mit so einer Infoveranstaltung und mir halt verschiedene Partnerinstitute bei Publizistik sind so knapp 25. Und dann stimmt das, was Daniel gesagt hat, es fallen halt immer wieder welche raus, weil man eben Spanisch gut können muss auf dem hohen Level,
ja.
Französisch, also in Frankreich ist halt die Voraussetzung, Muttersprache zu können. So, und da blieb im Osten recht viel, in Polen, in Tschechien, Budapest, Zagreb und eben Lettland, da nicht mal Riga, sondern ich war in Liepāja. Es ist Westküste, ganz kleine Stadt, so groß wie Worms, also echt, muss ich echt klein vorstellen. So. Genau, und Bewerbungsunterlagen, die ich einreichen musste, waren ein Zeugnis, so, das kann man schnell organisieren, ein Motivationsschreiben und Sprachnachweis auch, beziehungsweise da es Englisch ist, muss ich das nicht einreichen, da reicht dann einfach mein Abi-Zeugnis, das haben alle, die hier studieren, sondern war, also genommen wurde, wer gute Noten hat plus gutes Motivationsschreiben, das wurde so 50-50 gewichtet und das machst du dann halt für deinen Erstwunsch, weil wir machen so 3 Prioritäten, so das Prinzip. Und ab da an wird es so ein bisschen zum Glücksspiel. Also ich bin auch nicht zu meinem Erstwunsch gekommen. Dann würde ich jetzt hier über Göteborg berichten. sondern klar, es blieb so ein bisschen nördlich, aber Baltikum, Liepāja, Lettland.
Ja. Also bei mir war es ein bisschen anders und vielleicht werde ich da wieder deinen Zorn
ganz
aufsammeln,
sicher.
Habe ich mich wütend angehört?
Nein, ich bin nicht wütend, gar
verbittert
nicht.
Eher, verbittert.
Alt und verbittert, aber mit Job.
Ja, das hast du uns voraus. Also mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Jedenfalls, bei mir war es ein bisschen anders und es war eigentlich eine merkwürdige Geschichte, weil ich 2016 war ich bei so Infoveranstaltungen und hab mich auch so informiert und so weiter, wo könnte ich denn über Kulturanthropologie hingehen. Und dann habe ich so geguckt und dachte so, ja, hätte ich jetzt nur Bock auf Dublin und noch 1-2 andere Städte. Und Dublin war halt früh klar, da habe ich keine Chance, weil das der beliebteste Ort einfach ist. Da wollten alle hin, alle, die bessere Noten waren, hatten, die in der Fachschaft waren, die sich quasi engagiert haben und dann noch bessere Chancen hatten. Da habe ich also direkt eingesehen, dass ich da keine Chance hatte. Und dachte dann, okay, ich habe mich dann nicht beworben, habe einfach gesagt, muss ja nicht sein, ich gucke mal, wie es so im nächsten Semester aussieht. Vielleicht kommt ja noch irgendwie eine Kooperation dazu. Und dann im, ich glaube, März oder April 2016 habe ich dann einen Anruf von einer Bekannten bekommen, die hier Professorin an der Uni ist, die mir dann gesagt hat, dass jemand abgesprungen ist aus meinem Beifach quasi, der nach Edinburgh gehen wollte eigentlich. Und dann ist da jemand abgesprungen und sie bräuchte Nachrücke. Und sie hat direkt an mich gedacht und hat gesagt, hast du nicht Lust? Und dann hatte ich so ein Wochenende von Zweifeln, weil das dann auch relativ schnell gehen würde, weil es war dann irgendwie 5 Monate später und für so einen Auszug ins andere Land irgendwie sind 5 Monate irgendwie schon krass, irgendwie sich da unvorbereitet reinzustürzen. Ich habe dann aber letzten Endes ja gesagt, ich muss dann quasi meine Bewerbung nachreichen, in dem Wissen, dass sie so oder so angenommen wird. Das heißt, ich muss ein Motivationsschreiben schreiben, Zeugnis genau wie du, alles abgeben und so weiter. Aber es war halt eigentlich schon after the fact, also nachdem ich eigentlich schon angenommen wurde, nachdem ich wusste, dass es soweit kommt. Ich konnte es halt die ganze Zeit noch nicht so wirklich glauben, dass ich angenommen wurde. Das heißt, ich habe mich dann mega spät erst um eine Wohnung bemüht und so, weil ich die ganze Zeit dachte, da kommt bestimmt noch irgendwas dazwischen. Und die lehnen mich bestimmt ab, weil ich den einen Kurs nicht belegt habe und so weiter. Und die Uni in Edinburgh wird mich ablehnen, weil ich den Sprachtest nicht bestanden habe oder sowas. Von daher gab es dann noch jede Menge Zweifel. Aber es ging dann relativ schnell, dass ich dann im September in Edinburgh war. Es war Vitamin B im Grunde, also dass
die Professoren mich da... Über das Vitamin B will ich nochmal reden. Du bist da so nonchalant, das Französisch, lernt man auch im Austausch. Bist du also rübergegangen? Ja. Es war eine Bekannte.
Ja. Das ist eine Bekannte von meinen, also eine gute Freundin von meinen Eltern, die hier Professorin ist an der Universität, die unterrichtet im English Department. Und ja, ich bin quasi mit ihren Kindern aufgewachsen. Ihr Sohn ist ein guter Freund von mir und weil ich halt einer von ihren Studenten war und sie halt erstmal, nachdem jemand abgesprungen ist, erstmal gedacht hat, ja, wen könnte ich denn fragen, ob er Lust hat, und da hat sie an mich gedacht und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das doch.
Also es war auch viel Glück dabei, so am richtigen Ort, die richtigen Leute gekommen.
Also, ja, und Glück war es auch, ja, aber es war halt auch einfach, dass ich das Angebot hatte, war Glück, dass ich dann dafür qualifiziert war. Das war dann meine Entscheidung natürlich. Also sie hätte ja auch, ich hätte auch was ganz anderes studieren können oder ganz andere Kurse belegen können dann und nicht ihre Kurse zum Beispiel. Dann hätte sie vielleicht gedacht, ah ja, den interessiert das vielleicht gar nicht. Also es war Glück, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unverdient war, dass jetzt irgendwie jemand ganz Fachfremden genommen hätte und dem das zugeschustert hätte, sondern ich war ja schon qualifiziert dafür. Aber es war natürlich, wie ich an den Platz gekommen bin, war das Glück oder
durch Zufall. Das Unglück eines anderen. Wer weiß, was mit dem passiert ist. Vielleicht, nein, wir wollen es uns nicht ausmalen, warum er den Platz nicht annehmen könnte, oder er oder sie.
Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Danach ist tatsächlich noch die zweite Person abgesprungen. Ich weiß nicht, was da los war. Dann ist noch jemand nachgerückt. Aber hat dann am Ende alles gepasst. Mit demjenigen, der danach auch noch nachgerückt ist, mit dem habe ich mich dann auch vor Ort gut verstanden. Also, aber es war halt eine unkonventionelle Bewerbungsphase bei mir, weil ich quasi dann, ich musste mich dann auch relativ schnell einschreiben quasi. Ich habe dann, also da gab es eine Frist, bis zum 1. Mai war es, glaube ich, musste ich mich eingeschrieben haben. Aber wir hatten die Daten noch nicht, um uns da einzuschreiben. Und dann haben wir noch irgendwie eine Verlängerungsfrist bekommen und so. Also es war schon irgendwie eine merkwürdige Phase, aber es war dann bei mir auch relativ einfach. Also deswegen hatte ich Angst, dass du dann ein bisschen Resentment gegen mich hast, wenn ich das erzähle, aber...
Nee, gar nicht.
Ja.
Anführungszeichen.
Ja, gar nicht.
Gar nicht.
Er hat Anführungszeichen gemacht, nur mal für die Zuhörer. Ja. Wie ist das mit der Finanzierung bei dir? Wie hat das bei dir funktioniert? Wie viel Geld hast du bekommen? Weißt du das noch?
Ja, also es war gestaffelt in so drei Länderkategorien. Mhm. Lettland liegt da in der Mitte. Mhm. Sind dann 10 am Tag, 300 im Monat. Genau, und da habe ich nicht alles auf einmal überwiesen bekommen. Mhm. Ja. Immer so ein bisschen peu à peu, zum Start irgendwie 300, während 300. Also es war irgendwie so ein bisschen gestaffelt. Genau, ja. Aber... Ja, also man sollte schon irgendwie ein bisschen so auf der hohen Kante haben, bevor man reingeht.
Du hast mehr Geld als diese 300 ausgegeben da
pro Monat. Ja, ja, ja.
Ja. Du musstest dir, also was musstest du vor Ort alles bezahlen? Deine Wohnung?
Wohnung, die ist nicht drin. Das ist in Lettland ziemlich günstig. Da waren 150 weg. Mhm. Blieben also noch 150 übrig, die Hälfte. Und ja, da hätte man nicht wirklich viel machen können. So mit 5 Euro am Tag geht auch in Lettland nicht viel. Also gerade wenn du irgendwie mehr machen willst als irgendwie
Essen
nur...
Essen musst du dir bezahlen?
Ja, genau.
Also und ist teurer als hier? Also
nicht teurer. Also ich würde sagen, das, was du so heimisch bekommst, so Kartoffeln, Steckrüben, Kohl, das kannst du gut und günstig essen. Ja, also das kannst du echt...
Kartoffeln und Steckrüben.
Aber ist halt so die Frage, ob du das 4 Monate durchziehen willst. Wenn ja, dann hast du echt gute Chancen, auch mit dem Geld hinzukommen. Mhm. Ich glaube, das können ganz wenige europäische Länder sagen, dass sie eben sagen, geht fast 0 auf 0. Und ich habe dann eben immer, gerade für Ausflüge, für Reisen, ich hatte 2 Wochen frei, bin rumgereist im Baltikum, Hinflug, Rückflug, das geht alles halt.
Ja, es läppert sich dann, gell. Also man braucht auf jeden Fall mehr als... Du hast ja dann 3 Monate, 4?
4.
4, also hast du ja insgesamt dann, lass mich zusammenrechnen, 6, 800. Nee, stimmt gar nicht, 300, 9, 1200 hast du insgesamt bekommen.
Ja.
Und du hast ja wahrscheinlich
mehr.
Ja, deutlich mehr ausgegeben.
Ja, genau. Ja. Ich wollte zwar noch einen Nebenjob so antreten, und zwar einfach Deutschlehrer, weil Deutsch dort eine recht gefragte Sprache ist. Es war auch mega schwer, aber es ist halt immer noch größte Wirtschaftsnation in Europa. Und Englisch, also früher war immer Russisch die Sprache Nummer 1, Fremdsprache Nummer 1, klar. Ein Land, das so lange eben nicht unabhängig war. Und dann ist Englisch jetzt halt so, weil viele Serien, also das ist, fängt ja schon in den Niederlanden an, dass eben, wenn es Bücher sind, wenn es Serien sind, das gibt es irgendwie nicht in der Landessprache, und dann ist man irgendwie früh angehalten, da irgendwie eine Fremdsprache zu können, die mehr Leute sprechen. Letten gibt es insgesamt so viele Menschen, wie es Einwohner in Brandenburg gibt. Da sind wir bei knapp 3 Millionen. Genau, und das führt dazu, dass viele eben Deutsch nehmen. Und ich habe es versucht, wollte dann, vielleicht ist das ein unverschämter Preis gewesen, ich wollte dann irgendwie für 90 Minuten, glaube ich, 10 Euro haben, so als Preis. Und ich wusste, das in Deutschland ist echt niedrig, so kann man viel mehr verlangen, gerade als Muttersprachler. Ja. Und ich weiß noch, wie ich den Aushang aufgehängt habe im Supermarkt. Da kam ein älterer Herr und der hat nur den Kopf geschüttelt. 10, wirklich 10? Soll das eine 10 sein? So für 90 Minuten? Ja. Es war wohl deutlich zu viel, und ich hatte keinen einzigen Anruf, keine einzige Mail auf meinen Versuch, Letten Deutsch beizubringen.
Okay. Ja. Ist wahrscheinlich so, wie wenn du hier 50 Euro verlangst, als irgendwie.
Ja, das Gehaltensniveau ist halt deutlich niedriger. Ja. Genau.
Ja.
Hättest du es auch für weniger gemacht?
Nee.
Klingt jetzt ein bisschen unter der Gürtellinie, aber.
Ja. Ich hab auch Letten gefragt, so, was kann man denn verlangen, so, was ist okay. Und sie meinten, okay, mach's halt für das Geld, so. Aber seid ihr halt darüber im Klaren, dass das für die echt schmerzhaft viel ist. Und für mich war klar, okay, und also wenn ich jetzt noch drunter gehe, dann rentiert sich's gar nicht. Dann kann ich auch in Deutschland irgendwie mal einen Monat arbeiten und Geld zusammenkratzen.
Ja.
Dann lasse ich Ausland eben Ausland sein und genieße das dann mehr.
Ja.
So viel zu den Finanzen.
Ja. Also
das macht Sinn, aber ich glaube auch, die Erasmus-Programme sind ja auch dazu da ausgerichtet, dass man gar nicht so viel studiert, sondern gerade dieses so Land und Leute kennenlernen, Kultur.
Ja, also man wird nicht verpflichtet, die Kurse zu machen, die man dort vor Ort belegt.
Aber man muss schon ein bisschen machen, oder? Also so ein Grundstock.
Ich weiß nicht genau, wie das kontrolliert wird, weil ich alle Credits gemacht habe, für die ich mich eingetragen habe quasi.
Du hast wenn ich kurz einhaken darf, du hast eine Mindest-ECTS-Zahl, 15. Egal wo du bist. Ja gut, und das ist relativ niedrig.
Ja.
Und alles, was du darüber hinaus machst, ob das irgendwie Sportkurs ist oder so, genau.
Es kommt halt nur drauf an, also ich habe mich dann schon versucht, alle Credit Points zu machen, für die ich mich da eingetragen habe, weil das halt auch, erstens waren es eigentlich ganz interessante Kurse und ich wollte jetzt nicht irgendwie verfallen lassen. Und zweitens hätte ich
Man das hat ja nur eine Chance, die zu machen.
Zweitens hätte ich halt die Kurse dann hier nochmal machen müssen. Und ich wollte es mir ja anrechnen lassen, was ich dort gemacht habe. Da habe ich dann, also das kann ich immer vorgreifen von den Erfahrungen, die ich so gemacht habe, da habe ich fast ein bisschen zu viel Arbeit reingesteckt, um dann die paar Credit Points zusammenzukriegen irgendwie, um dann und hätte dann lieber jetzt rückblickend ein bisschen mehr in Reisen und so weiter gesteckt. Hätte ich lieber die Kurse hier nochmal gemacht, weil am Ende muss ich dann trotzdem ein Semester hinten dranhängen, deswegen. Und von daher hat es sich dann nicht so ausgezahlt, jetzt so da auf die Tube zu drücken und versuchen, alle Credit Points und alle mit guten Noten und so weiter einzusammeln. Auch wenn ich da dann teilweise echt gute Noten bekommen habe, weil die Dozenten das einfach auch großzügig umgerechnet haben von den Ansprüchen her. Aber rückblickend hätte ich das halt ein bisschen anders gemacht. Ich wollte noch kurz was zur Finanzierung bei mir sagen. Also England ist da schon Großbritannien ist da am oberen Spektrum, also da habe ich die vollen 368 Euro im Monat bekommen. Ich wurde aber von der Universität in ein mega teures Wohnheim gesteckt. Die haben halt das vor mich gestellt und haben gesagt, okay, nimm das oder nimm gar nichts und fahr hierher und such vor Ort irgendwas. Und darauf hatte ich echt überhaupt keinen Bock. Also habe ich das dann am Ende angenommen. Da war dann Verpflegung mit inbegriffen.
Okay.
Aber es war halt deutlich teurer als die 368 Euro im Monat. Und da mussten mich meine Eltern schon noch unterstützen. Ich hatte zwar auch was angespart vorher und so weiter, aber da war ich trotzdem noch ein bisschen auf die Unterstützung von meinen Eltern angewiesen. Das Geld kam bei mir auch teilweise erst nach dem Erasmus-Semester an.
Ja, stimmt.
Was man bedenken muss, dass man halt schon, also man muss schon ein bisschen was gespart haben, weil ansonsten kommt das Konto schnell ins Minus und dann bekommst du erst 2 Monate später irgendwie das Geld wieder überwiesen.
War das vorher klar, dass es nachher kommt, oder war es einfach nur die Beamten ja, sind zu langsam, das zu überweisen? So?
Ja, also ich glaube, die Leute vom Erasmus-Büro haben es mir nicht persönlich gesagt, aber andere Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, haben so gesagt.
Erfahrungswerte.
Ja, so, du musst damit rechnen, dass es später ankommt. Die warten dann doch erstmal ab, ob man alle Formulare ausgefüllt
hat
und so weiter. Und um dich dann, wenn du es nicht machst, irgendwie dann das zurückzuhalten. Es war dann bei mir auch teilweise so, dass ich dann noch Sachen ans internationale Büro geschickt habe und die das dann einfach, dass es dann einfach im E-Mail-Postfach bei denen untergegangen ist. Und ich deswegen das Geld dann noch später bekommen habe, als es eigentlich schon eingeplant war. Also ich glaube, ich habe dann, also Dezember bin ich zurückgekommen. Ich glaube, im März habe ich das letzte Geld bekommen. Das ist normalerweise nicht so spät, aber bei mir war es dann halt nochmal extra spät. Und das muss man halt bedenken. Ansonsten kommt man da schnell ins Minus. Ja. Ansonsten, ja, die Finanzierung, das, also es war schon, ohne die Erasmus-Fonds hätte ich mir das nicht leisten können. Von daher ist das schon gut, aber man braucht eigentlich mehr, um in dem Vereinigten Königreich irgendwie unterzukommen, sich zu verpflegen und so weiter. Ist alles teurer als hier. Bier ist teurer. Also, wenn man Bier mag, dann muss man das bedenken.
Muss man nach Lettland kommen.
Ja, da ist wahrscheinlich
das ähnlich wie in Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist echt schwer zu schlagen.
Ja. Das Bier. Aber ist auch da liegt der große Bedarf. Und jetzt gibt es seit kurzem noch eine Steuer in, ich weiß nicht, ob es nur in Schottland oder in ganz UK ist, dass alkoholische Getränke nochmal extra versteuert werden. Das heißt, das wird da jetzt alles noch teurer, Alkohol. Mhm. Also da muss man sich dann auch in Zukunft drauf einstellen. Mal ganz abgesehen vom Brexit, dass Erasmus wahrscheinlich über 2020 nicht mehr möglich ist.
Genau, dazu haben wir auch einen Artikel
bald,
auf Campus Mainz bald.
Ja, wenn die Lektorin ihn lektoriert hat, ich drücke die Daumen.
Das wer weiß, mal gucken, wer zuerst raus ist, dieser Podcast oder der Artikel.
Zurzeit wirklich schwer zu sagen.
Mal gucken, wir werden ihn vielleicht verlinken. Auf jeden Fall Social Media werden wir ihn raushauen auf Campus Mainz.
Da habe ich ein paar Infos rausgesucht, wie es dann mit der Zukunft von Erasmus nach dem Brexit aussieht. Also ich glaube, das sind schon ganz wichtige Fakten dabei.
Naja, sehr wichtig für die Leute. Ist ja eins der, also es gibt ja nicht viele englischsprachige Länder, die dann jetzt rausfallen für Erasmus. Also was bleibt denn noch? Malta wird Englisch gesprochen.
Mhm. So. Irland.
Irland bleibt, genau. Mhm.
Das war's.
Aber das war's dann, gell?
Ja.
So, wo soll man noch hin, wenn man Englisch, also natürlich kann man noch in den Osten, wo dann natürlich keine englischen Muttersprachler sind, aber
ja, Unterrichtssprache.
Genau, Unterrichtssprache ist dann Englisch, aber sozusagen englische Muttersprachler findet man nur noch dann.
Ja, also ich hoffe, dass da eine Alternative gefunden wird und dass da jetzt nicht die anderen EU-Länder den Briten extra noch eins reinwürgen wollen, weil sie ausgetreten sind und dann ihren eigenen Studenten irgendwie so eine Möglichkeit verbauen, nur weil sie denen eins auswischen wollen. Da bin ich dagegen. Ich hoffe, dass da irgendwie noch eine Möglichkeit besteht, dass sie am Nachfolgeprogramm von Erasmus weiter beteiligt sind und dass man da weiter hinfahren kann, weil ich das schon für wichtig halte. Ich meine, die Schweiz ist auch drin.
Halt.
Norwegen sind auch berühmt dafür, dass sie keinen Bock auf die EU haben. Also da kann man schon irgendwie drauf spekulieren. Ja,
Norweger haben aber Geld, gell? Die können sich sowas leisten.
Ja, aber die Briten sollten sich sowas leisten. Das ist ja die Sache. Das bringt denen ja so viel.
Ja, die sind ausgetreten aus der EU. Sorry.
Ja.
Ob sie sich. Ja, okay. Anderes Thema. Mach das nächste.
Es steht jetzt gar nicht so in meinem Plan drin, aber aber ich fand es jetzt gerade interessant, weil ich habe jetzt gerade erzählt, wie ich gewohnt habe. Wie hast du vor Ort gewohnt?
Ganz interessant. Also wir hatten auch so die Möglichkeit, so ein Wohnheim über die Uni selbst zu bekommen. Und es ist, wenn man so weit weg ist und man kann sowieso recht wenig planen. Das finde ich auch mega spannend. Irgendwie ist man darauf angewiesen, dass es irgendwie schon, wenn man mit einem Koffer ankommt, dass es dann sich irgendwie alles von selbst ergibt. Also bin ich rein in dieses Wohnheim und es war, also ungelogen, ich habe heute noch die Bilder auf dem Handy, schimmeliges Bad, es war echt so der Horror, den man sich zur Begrüßung nur vorstellen kann. Richtige Bruchbude und ich weiß noch, wie wir abgeholt wurden. Wir haben so ein Buddy-Programm auch gehabt und mein Unibuddy schickt uns dann eben in diese Räumlichkeit und weiß ziemlich genau, was sie uns damit antut. Also sie wohnt dort selbst nicht und das habe ich auch als erstes gefragt, ja, wohnst du da auch? Welche Etage? So, weil das ist eine kleine Uni, da haben 1500 studiert und in diesem Wohnheim waren wahrscheinlich schon knapp 1000 drin. Mhm. Das war auch das einzige in der ganzen Stadt, was so ungefähr ein Wohnheim ähnelt. Das war, wie gesagt, eher so eine Baracke und sie ist dann nur da schnell raus und hat mich dann da zurückgelassen und ich habe es, um es kurz zu machen, ich habe es 2 Nächte dort ausgehalten. Hab dafür, ich glaube, 10 Euro gezahlt und da war schon einmal Wäsche waschen, also dieses ganze Bettzeug abziehen und so weiter schon drin. Und hab den Leuten, die dann am Empfang kein Englisch konnten, irgendwie deutlich gemacht, dass ich jetzt hier nicht mehr zum Schlafen rein und rausgehe. Hatte auch damit zu tun, dass ich wollte wenigstens ein Einzelzimmer haben. Das hat aber nicht geklappt. Ich war mit jemandem aus dem Master dort, also auch Mainzer. Und wir haben zu zweit dann halt so ein Zweierzimmer bekommen, wo wirklich nicht mehr drin stand als einfach 2 Betten. Und ich wollte wenigstens einen eigenen Schlüssel haben, so, weil ich kann jetzt nicht jedes Mal irgendwie auf Schritt und Tritt den anderen folgen und wenn ich irgendwie nach Hause will. Und das war nicht möglich. Also mehrmals nachgefragt, so, gibt es hier einen Schlüssel auch für mich? So, nee, gar nicht. Und am Ende war es mit wahrscheinlich die beste Entscheidung, da sehr schnell rauszugehen. Ich bin dann in ein ehemaliges Hostel. Und das ist dann, wie man sich so ein Hostel vorstellen kann. Hat halt die Gemeinschaftsduschen, aber halt auch ja, so kleinere Stockbetten. Also ich hatte so ein Zweierzimmer dann alleine bewohnt und so einen großen Gemeinschaftsraum mit Küche. Es war okay. So, und alle anderen waren dann irgendwann neidisch, weil da wohnten immer noch alle anderen Erasmus-Studierenden und die wollten halt raus. Und dieses kleine Hostel war schon voll. Also da habe ich schon viele neidische Blicke geerntet. Ja.
Wow. Wow.
Krasse Geschichte.
Also es war echt auch so, dass ich habe, entweder habe ich die Duschen nicht gefunden oder es waren keine Duschen auf dem Gang. Auf jeden Fall bin ich runter vom 2. Stock bis ins Erdgeschoss, um zu duschen. Und das war alles rostig und das war echt ziemlich, und cool. Ich habe auch sofort eine Mail nach Mainz geschickt und mit Bildern drangehängt und so, bitte nicht nochmal und schaut mal, dass es vielleicht andere Optionen gibt. Und das Interessante ist, jeder in der Stadt, auch die Uni, das Erasmus-Büro dort, die wissen das so. Ja. Die wissen halt, dass sie kein neues so schnell bauen können. Und helfen aber einem, wenn man eben alternative Wohnstätten aufsucht. Ja.
Aber die stecken erstmal alle da rein, so.
Die stecken erstmal alle da rein.
Wer rebelliert, okay, für den sorgen wir dann. Aber davor erstmal hier.
Genau. Also ich habe versucht, mit meinem am Ende so einem Erfahrungsbericht eben auch deutlich zu machen, es gibt andere Optionen, man muss es nur wissen und sich ein bisschen drum kümmern. Es lohnt sich, weil die böse Überraschung habe ich erlebt. Gleich zur Ankunft.
Dann kommen wir doch mal zum nächsten Thema, damit wir die Zeit nicht verlieren. Wie war denn so das Universitätsleben in Lettland?
Beschaulich. Also ich habe ja schon gesagt, kleine Stadt, kleine Uni, erinnert mich mehr an so eine weiterführende Schule. Also mein Gymnasium war größer als die Uni. Ich weiß auch, dass wir einmal Feueralarm hatten. Ich weiß gar nicht, ob es ein Probealarm war. Da standen dann irgendwie geschätzt 100, 200 Leute auf dem Vorplatz. Und entsprechend die Kurse auch mega klein.
Ja.
Also ich war leider, würde ich sagen, nur mit anderen Austauschstudierenden im Kurs. So, dann mixt sich das nicht so gut mit Letten. Aber die hatten halt Kurse auf Lettisch und dieses englische Programm war wirklich nur für Austauschstudierende vorgesehen. Ich hatte Kurse, da war ich zu zweit. Kurse, da war Kommilitonin krank, da war ich alleine, dann wurde ich nach Hause geschickt. So, weil das ist eine komische Situation. Ja. Ein Lehrer, ein Student.
Ja.
Ich fand das Niveau, aber man hat mich gewarnt. Also das Niveau ist nicht krass hoch.
Ja.
Es ist irgendwie oft das Englisch auch auf Schulniveau gewesen so. Und die Anforderung auch Schule. Also oft soll ich eine Präsentation machen. Es war locker und entspannt, aber es gab echt auch Momente, da habe ich mich unterfordert gefühlt. Und auch mit meiner Kurswahl im Vorfeld habe ich halt gedacht, einfach weil ich die Beschreibung dann irgendwie gründlich gelesen hatte, okay, das wird echt anspruchsvoll. Also da kann echt viel dahinter stecken. Und dann kommt man an und dann war es doch Larifari.
Steckt da nichts dahinter? Dann haben die einfach nur das aufgeschrieben, was sie machen, aber da gab es nichts dahinter, nur diese Worte.
Ja. Also Visual Communication war halt ein Kurs, den ich mir anrechnen lassen kann. Den habe ich auch belegt. Und da weiß ich, da sind wir einfach durch die Stadt gezogen, haben uns ein Museum angeguckt. Also alles eigentlich coole Sachen so, was man aber in seiner Freizeit macht. Das hat wenig mit Uni zu tun, das ist ein Ferienprogramm oder so ein Spaß. Wir haben da Fotos gemacht und dann Fotos zu einer PowerPoint.
Ja.
So, wenn mich Leute fragen, und hast du da mal irgendwie Literatur recherchiert? Nö. Ja. Ich habe da nie irgendwie ein Buch in die Hand genommen. Es wäre völlig deplatziert gewesen. Es war überhaupt nicht gefordert. Also für was? So.
Ja.
Aber
habe ich das richtig verstanden, dass ihr nicht mit den Letten dann zusammen studiert habt, sondern...
In den Kursen nicht. In Kursen nicht. Ich habe noch Sport,
boah, ist ja traurig,
Sportkurs eigentlich gemacht. Ich habe Basketball gespielt, so in meiner Freizeit. Da Letten sind richtig Basketball verrückt.
Ja, ja.
Da waren die dabei. Die
Nationalmannschaft ist immer...
Besser als Deutschland.
Ja, ja.
Eishockey und Basketball.
Genau.
Und
auch die gesamten, die baltischen Staaten, Litauen auch.
Ja.
Richtig, die sind richtig heiß auf Basketball.
Ja, ja. Genau, das, ja, ansonsten leider nicht so gemischt.
Mhm.
Ja, andere coole Sachen dabei. Ich glaube, das ist so mit so die Erkenntnis. Du musst das Coole sehen, was dir Mainz eben nicht bietet, und dann drüber hinwegsehen, dass du irgendwie, okay, in Mainz hätte ich irgendwie zielgerichtet dann was gelernt, so, was mich weiterbringt. Dafür fand ich die Option im Nachhinein super cool. Ich habe dort Gitarrenunterricht bekommen, mhm, im Keller der Uni. Wurde alles renoviert, nur irgendwie der Gitarrenraum war noch frei. Und das war Privatunterricht, kostenlos von der Uni gestellt. Da gibt es nur die witzige Anekdote, dass ich, da war mindestens 2/3 meiner Zeit um. Und ich eben jede Woche, jeden Montag dort gewesen und als Anfänger ein bisschen geübt und geklimpert. Und dann google ich irgendwann mal meinen Gitarrenlehrer, mhm, gebe den so ein und merke so, okay, eigenen Wikipedia-Artikel, Mitbegründer einer lettischen Rockband der 60er Jahre. Also das war irgendwie so eine echte Legende, und dann bin ich irgendwie auch immer in die Stadt und habe gesagt, kennt ihr den? Ja, klar, klar. Also gerade so die Älteren kennen den halt. Und ja.
Ist das dann der lettische Udo Lindenberg oder?
Ja, ob es jetzt Udo Lindenberg okay trifft, aber er war echt mit vielen Platten unterwegs so und war auch mal in Rostock und so. Mhm. Er konnte überhaupt kein Englisch und überhaupt kein Deutsch. Das war auch mega witzig, weil wir immer über Google Translator gesprochen haben. So, was ich machen soll, was ich verbessern soll mit meinen Griffen. Und so, da war die Musik die Brücke. Das war auch ganz cool.
Ja, ja, schön. Also bei mir war das Niveau halt schon relativ steil. Also es war eher über der Uni Mainz.
Hm.
Man hat ständig Essays schreiben müssen.
Das ist ein bisschen anderer Ansatz. Das ist in den englischsprachigen Ländern so, dass man da sehr viel einfach immer die ganze Zeit abgeben, ja, arbeiten,
genau.
Tests, Papers, ich weiß.
Nicht
ist eine andere Art von Arbeiten.
Ein Klausur schreiben oder so, sondern halt, oder eine Hausarbeit schreiben, sondern wirklich die ganze Zeit Essays. Und wenn du die abgeben willst, dann musst du da halt auch Arbeit reinstecken. Und die waren trotzdem halt, obwohl ich da Arbeit reingesteckt habe, war es dann nicht so, dass man da einfach Einsen einsammeln konnte oder so. Also es war schon...
Klar, du...
Es ist so ein bisschen verschulter, dieses System. Man kann sich nicht so frei entfalten.
Aber du duellierst dich in Anführungszeichen ja auch mit Muttersprachlern. Mhm. Und das hatte ich überhaupt nicht, weil keiner ist Englisch-Profi.
Ja.
Und dann ist es so...
Ja, also tatsächlich hatte ich einen Kurs, der so ähnlich ist wie alle deine Kurse anscheinend. das war ein Kurs, da haben sie von Scottish Literature, haben sie alle Erasmus-Studenten in einzelne Kurse gesteckt. Und da waren wir zu fünft. Mit einer Dozentin quasi, in ihrem kleinen Büro haben wir da gesessen und so weiter.
Mhm.
Das war der beste Kurs im ganzen Erasmus-Semester bei mir, auch weil man da persönlich irgendwie so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und weil halt auch verstanden wurde, dass man halt die schottische Literatur nicht so von der Pike auf gelernt hat.
Ja, ja, ja.
Das war da schon richtig gut, und die anderen Kurse waren halt schon größer, und da hatte ich dann auch viel Kontakt zu Schotten und so weiter. Und von daher, aber das Niveau war halt schon deutlich höher eigentlich, als ich erwartet hatte. Und da konnte man sich halt nicht so einen faulen Lenz machen irgendwie. Da musste ich schon Arbeit reinstecken, wenn ich die Credit Points mitbringen wollte, die ich mir vorher vorgenommen hatte. Und ich hatte vorher noch überlegt, ob ich noch extra Kurse nehmen soll, mehr als sie mir vorschlagen, weil ich versuchen wollte, das Semester, was ich hier gehabt hätte, 1:1 zu ersetzen.
Ja,
aber das war einfach nicht möglich, weil die dort so wenig Credit Points für so viel Arbeit einplanen, dass man das einfach nicht hinkriegt. Also ich konnte dann auch, habe halt nur so 2/3 der Credit Points dort gesammelt, die ich hier in Deutschland zur gleichen Zeit gesammelt hätte.
Das ist so ein bisschen auch ein Problem, gell? Weil diese Credit Points, die wurden ja im Bologna-Prozess eingeführt, dass man sowas vergleichen kann.
Ja.
Also eine,
aber es ist einfach
eine europäisch vergleichbar. Und dann so ein Credit steht ja für 2 Semesterwochenstunden. Nee, irgendwie, das kann man umrechnen dann. Ja. Also diese Credits stehen eigentlich für Arbeitszeit, die man für diesen Kurs im Seminar, aber auch mit Nachbereitung und Prüfung aufwenden muss. Also das kann man dann so umrechnen in diese Semesterwochenstunden, und eigentlich sollte es vergleichbar sein. Ja, aber anscheinend
in Deutschland, also hier in Mainz, habe ich nie so viel gearbeitet, wie das da vorgegeben hat. Und da habe ich halt schon, war es schon eher dran an den Vorgaben, wie viel Credit Points, wie viel Arbeit bedürfen. Also das war schon auch anstrengend. Ich habe dann trotzdem halt die Zeit auch genossen, hat viel zu erkunden und so weiter. Ist ein schönes Land gewesen, oder ist immer noch ein schönes Land. aber natürlich, wenn ich da nicht so viel Zeit reingesteckt hätte, hätte ich da noch mehr von gesehen. Noch so als abschließende Frage vielleicht, wollen wir jetzt deine Frage machen, Daniel? Oder?
Nee.
Okay. Was vermisst du denn noch heute an deinem Gastland,
würde ich jetzt als Abschlussfrage stellen? Sehr speziell und viele werden den Kopf schütteln, aber es ist Birkenwasser.
Birkenwasser
war früher da die Zeit, wo es gezapft wurde, frisch von der Birke. Und das, ich habe gesehen, im Tetrapack gibt es das jetzt teilweise auch im Rewe, so
krass.
Jetzt bei uns. Aber das ist einfach überhaupt nicht vergleichbar. Ich weiß auch nicht.
Bock, das mal zu probieren.
Ja, gerne, aber es ist echt schwer ranzukommen, weil es eben nur in dieser Jahreszeit gezapft werden kann, direkt vom Stamm. Und dann hat es so einen sehr eigenen Geschmack, so ein bisschen
Erklär das mal. Also das ist
hefeartig, würde ich sagen, so ein bisschen. Oft macht man aber dann eine Zitrone rein, weil es vielen Leuten ein bisschen zu heftig ist. Ich finde, es ist so ein Erfrischungsgetränk, aber schwer zu vergleichen. Es ist
also ist es dann so flüssig wie Wasser? Also ich stelle mir ja vor, dass aus dem Baum Harz rauskommt. Es ist sehr klebrig und sehr
genau, dick. Genau.
Aber es ist so nicht, gell?
Es ist wahrscheinlich, entweder ist mit Wasser gestreckt oder der Baum hat einfach so viel Wasser, dass dort auch viel Wasser rauskommt. Es hat dann schon eigentlich fast die Konsistenz von Wasser.
Hast du es mal direkt vom Baum getrunken?
Nee, das nicht. Aber man kriegt es auf eigentlich jedem Markt dann frisch abgefüllt. Und es ist so, ich will nicht sagen Zaubertrank, aber es ist echt ziemlich gesund. Es gibt da auch Wikipedia-Artikel drüber. Ahorn und Birke, das sind so die Bäume. Und
Ahornsirup, den mag ich auch. Ja. Ist Birke so ähnlich dann?
Nee, also ist süß. Wenn ich Ahorn trinken würde, hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich Ahorn, Ahornsirup, die Kombination, die Brücke hätte ich nicht geschlagen. Aber es ist echt ein cooles Getränk. So. Und okay, ich habe viel Geld da investiert. Es war erschwinglich so, hat irgendwie eine Flasche, einen Liter, 1,50 gekostet.
Ja.
Und super gesund, das ist super lecker.
Mhm. Bei mir ist es tatsächlich ganz klischee-mäßig und da werden auch viele drüber lachen. Es ist einfach Haggis.
Ja.
Haggis, ich liebe Haggis.
Ihr immer mit euren Essenssachen.
Er hat halt gerade so ein bisschen das Thema vorgegeben.
Haben wir übrigens auch eine Veranstaltung bei Campus Mainz, die Burns Night. Sagt ihr ja bestimmt
dieses Jahr
auch was.
Hat nicht stattgefunden.
Ja, die hat nicht stattgefunden, aber sie wird bald wieder stattfinden, hoffentlich.
Sehr gut, dann komme ich auch wieder. Aber Haggis ist richtig, richtig gut. Wer nur ansatzweise Leberwurst mag, der wird das lieben. Vor allem mit Neeps & Tatties, der standardmäßigen Beilage. Und als ich letztes Jahr im Urlaub nochmal da war, habe ich mir auch nochmal was zum Einfrieren mitgenommen und es auch immer noch in meinem Gefrierschrank und schieb's mir für einen speziellen Moment auf.
Das hätte ich mit meinem Birkensaft auch machen müssen, in der Tat, ja. Ja,
Daniel, Erinnerung. Willst du noch irgendwie vielleicht über Kanada noch irgendwas sagen, was du...
Ahornsirup.
Ahornsirup.
Ich wollte es sagen.
Wir lagen unter den Bäumen und haben Ahornsirup getrunken.
Super.
Nee, über was kann ich über Kanada sagen? Nee, ist egal, das hat nichts mit Erasmus zu tun. Aber ich würde jetzt überleiten zu den Entweder-Oder-Fragen.
Ja, genau.
Und ich habe schon eine erste coole Entweder-Oder-Frage. Knüpft direkt an. Also, liebe Leute, ihr könnt auch mitmachen. Ihr könnt auch Social Media und in die Kommentare schreiben, für was ihr euch entscheidet. Haggis? Oder Birkenwasser?
Ja, Team Birkenwasser.
Ja, das heißt, ich muss jetzt entscheiden. Ja. Ich habe ja keins davon. Ich habe vegetarischen Haggis mal gegessen. Ich würde den Haggis nehmen.
Oh je.
Weil Birkenwasser, ich bin gegen Birken allergisch. Tut mir leid. Ich glaube, ich wäre dann auch gegen das Wasser allergisch.
Ahorn? Kannst auf Ahorn umsteigen.
Ja, Ahornsirup esse ich gern. Mache ich mir gerne in Joghurt, ja. Weil das ist halt dann nicht dieser raffinierte Zucker, sondern es ist eine gute Süßungsart, die natürlich... ist und...
Okay, ich leiste noch ein bisschen Überzeugungsarbeit und dann kriege ich das.
Nee, ich bin wirklich, Heuschnupfen habe ich. Also ich bin wirklich allergisch gegen Birken und deswegen denke ich, bin ich auch gegen das Wasser allergisch.
Machen wir Ahornsaft raus. Ja, dann geht das. Ahornsaft zusammen mit Haggis. Ich glaube, das ist ein Festmahl.
Ja.
International sogar.
Okay, schieß los mit den weiteren Fragen.
Okay, jetzt geht's weiter. Ein bisschen, als erstes Mal noch ein bisschen ernstere Entweder-Oder-Frage. Erasmus, würdet ihr das eher so lang wie möglich machen oder so effektiv wie möglich?
So lang wie möglich.
Effektiv.
Warum?
Sagt der nur gechillt hat.
Ja, schon, aber effektiv gechillt. Also.
Ach so.
Ich weiß nicht, also bei mir gab es halt auch einen Punkt, so nach 4 Monaten, wo ich gesagt habe, ich freue mich auf zu Hause, definitiv. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, was ich noch machen kann so. Ich habe so alles erkundet, die Stadt, wie gesagt, überschaubar. Und dann muss ich nicht so künstlich hinauszögern.
Ja, aber du bist... Ja, stimmt, es ist eine kleine Stadt, gell?
Ja.
Ja.
Also effektiv.
Das macht nochmal einen Unterschied.
Ja. Effektiv sollte jetzt nicht irgendwie heißen, dass irgendwie alles vollgestopft sein muss mit Programm morgens bis abends, weil es irgendwie schnell durchgespult werden muss. Aber klar, so geplant so ein bisschen, strukturiert und dann, aber auch nicht irgendwie, okay, ich bleib jetzt noch hier und wenn eigentlich alles gelaufen ist, soweit.
Ja. Ja. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Eher mit Erasmus-Leuten oder mit Einheimischen anfreunden?
Mit Einheimischen, die haben irgendwie gefehlt, so. Mhm. Ja, definitiv.
Ja, ist bei mir ähnlich. Ich kann grundsätzlich auch empfehlen, sich mit Erasmus-Leuten anzufreunden. Das sind grundsätzlich immer nette Leute irgendwie. Grundinteresse gemeinsam hat, irgendwie das Interesse, andere Kulturen kennenzulernen. Aber mir haben auch, also ich hätte lieber noch mehr Freundschaft mit Einheimischen geknüpft, was bei mir halt auch daran lag, dass bei mir im Wohnheim dann hauptsächlich Erasmus-Leute waren, vor allem auf meinem Flur waren nur Erasmus-Leute. Von daher, jetzt beim nächsten Mal würde ich eher versuchen, mich irgendwo in eine WG einzumieten und dann Einheimische kennenzulernen, aber grundsätzlich kann man auch empfehlen, Erasmus-Leute irgendwie kennenzulernen, das sind immer nette Leute.
Ich glaube aber, das ist ein grundsätzliches Problem, wo das Programm so ein bisschen hakt, dass man halt doch nur, und das höre ich von vielen, habe ich ja schon vielen gesehen, habe ich die Erfahrung auch selber schon gemacht, dass man immer nur mit diesen Erasmus-Leuten in Kontakt kommt. Natürlich ist das auch dann eine Art europäische Integration, was ja auch hinter diesem Programm steckt, dass man sich kennenlernt, die anderen Kulturen, aber halt eben dann meistens nicht die Kultur des Gastgeberlands oder nicht so intensiv wie zum Beispiel ich sie in Kanada kennengelernt. Ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt, eine kanadische Gastfamilie. Ich bin mit kanadischen Kindern, da waren natürlich auch Austauschschüler und natürlich hat man sich mit denen auch connected, wir haben Sachen zusammen gemacht, aber allein dieses in einer Familie leben, das macht schon so viel aus. Ja. Und auch mit anderen, bei dir war das ja sogar noch mal krasser, dass es extra Kurse waren und so weiter. Das ist ja wie schon so eine Parallelgesellschaft. Das
stimmt.
Parallelgesellschaft, da sind ja einige voll dagegen. Aber so ein bisschen ist es halt entstanden auch. Diese Parallelgesellschaft der Erasmus-Studenten an einer Uni.
Ja, es liegt ein Stück weit aus der Hand, weil, also wie viele Freunde haben wir so, die gerade Erasmus machen? Also in Mainz gibt es ja einige. Mhm. Und trotzdem ist man irgendwie, hängt mit den Leuten aus dem Studiengang zusammen. Und diese Freundschaft aus Zeit, was Erasmus dann ja wirklich auch sein kann und richtig cool sein kann. Ich selbst habe gerade keine Erasmus-Freunde. Mhm. Und es sind aus aller Welt Leute gerade hier.
Ja, bei mir sind es dann eher so Leute, die bei meinen Freunden in WGs wohnen, die dann halt teilweise Erasmus-Leute sind, so Zwischenmiete oder so. Die lerne ich dann teilweise kennen. Man kann sich natürlich auch in Mainz so als Buddy anbieten.
Ja.
Dann wird man wahrscheinlich auch mehr Leute kennenlernen, die so Erasmus hier sind. Aber so natürlich trifft man so in den Kursen, so von sich aus trifft man in den Kursen eher selten die
Erasmus-Leute. Irgendwie kommt mir der Verdacht, dass hier auch eine Parallelgesellschaft von Erasmus-Studierenden ist. Haben die hier auch eigene Kurse? Weil ehrlich gesagt habe ich die jetzt auch noch nie wahrgenommen einfach, dass, in irgendeinem Seminar
Fach
oder
wahrscheinlich dein Fach auch sind halt kleine Fächer. Ich glaube, dass da einfach wenig Leute zum Studieren herkommen.
Das Ding ist, in unserem Fach, wir hatten theoretisch so ein, nicht unbedingt Erasmus, aber es war ein internationales Austauschprogramm für Lehrende. Das heißt, wir hatten ein Semester nur amerikanische Profs. Mhm. Drei Stück, die haben uns ein Semester lang verschiedene Seminare gelehrt. Ja, das war richtig krass. Das war dann andersrum. Nicht die Studierenden wurden ausgetauscht, sondern einfach die Dozenten sind ausgetauscht.
Ja, gibt ja keine Altersgrenze, also Austausch in allen Altersgruppen.
Der Erasmus dürfen
das
auch
Universitätsmitarbeiter. Das fand ich auch sehr bereichernd, diese wirklich auch nur auf amerikanisch, auf Englisch geredet, die Aufgaben auf Englisch gemacht, auch die Art zu machen. Wie gesagt, dieses, was im angelsächsischen Raum ganz viel ist, sehr viel, jeden Tag Hausaufgaben auf den nächsten Tag oder auf die nächste Woche. Die ganze Zeit diese Tests und so. Das war schon krass, da habe ich das mal kennengelernt, so wie das da ist. Ja. Genau, aber es war auch super interessant, mal das zu sehen, diesen Kontakt zu haben.
Ja, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Entweder oder Frage, würdet ihr lieber ins Ausland gehen und die Sprache sprechen oder die Sprache lernen?
Eigentlich schon sprechen, so, weil die Zeit, die ich da war, jetzt 4 Monate, ein Semester, wie lange auch immer, ist eigentlich zu kurz, um eine Sprache von Grund auf zu lernen. Mhm. Vielleicht ausbauen, wenn ich es so ein bisschen kann. Ja. Das ist eine ganz coole Kombi. Anwenden können im Austausch mit anderen, aber bei Null starten fand ich echt schwer. Habe auch schon wieder alles vergessen, was ich dort mühsam gelernt habe.
Man muss mindestens bei Mittel oder bei kurz, also man muss schon ein bisschen was können, ja.
Ja, da würde ich euch zustimmen. Und dann kommen wir zur letzten Entweder-Oder-Frage. Lieber Erasmus in Bologna oder Bolognese in Erasmus?
Bolognese in Bologna, würde ich sagen.
Wenn es eine vegetarische ist. Bolognese in Bologna?
Ja. Ja, das wäre auch. Schließt sich nicht aus, das ist möglich.
Ja.
Oder Bolognese bei Erasmus in Bologna.
Oder Erasmus in Bolognese?
Okay, ja, dann jeden Abend so ein Bolognese-Bad vorbereiten irgendwie.
Oh Gott, da gibt es ganz schlimme deutsche Vorabend.
Ja, ich denke auch an das Bild, Folgen. Wo der Mann auf dem Tisch liegt und die Spaghetti Bolognese auf sich kippt, damit die Frau von ihm runteressen kann.
Themawechsel.
Ja. Ja, nee, wir müssen das Thema nicht mehr wechseln, denn wir sind am Ende angekommen. Daniel, machst du die Abmod?
Ich mach die Abmod. Hier steht noch Vorlesungspodcast. Der sind wir natürlich nicht, denn wir sind der Campuscast.
Der Campuscast bei Campus Mainz.
Aber ihr könnt natürlich auch immer gerne beim Vorlesungspodcast vorbeischauen. Den findet ihr genauso wie den Campuscast auf iTunes. Aber der große Bruder des Campuscasts ist jetzt auch auf, wie heißt dieses Ding? Spotify, glaube ich.
Spotify.
Da sind wir. Wir arbeiten noch mit dem Campuscast dran, aber auch da könnt ihr den Vorlesungspodcast finden. Hört doch da auch mal rein. Kommentare, wie immer in die Kommentare. Ihr wisst, die sind irgendwo unter diesem Ding hier. Gibt uns 5 Sterne bei iTunes und lasst uns einen Kommentar da, weil das hilft uns dann, dass wir hochrücken.
Und vor allem, dass wir wissen, was wir verbessern können noch. Das wäre ja auch nicht schlecht.
Ihr könnt uns Verbesserungswünsche reinschreiben, gerne auch das. Empfehlt uns mindestens einem Familienmitglied oder Freund
oder eurem Erasmus-Buddy,
der dadurch vielleicht Deutsch lernen kann.
Natürlich, wir sprechen perfektes Deutsch, wir sind perfekt, um Deutsch zu lernen.
Das stimmt.
Ja.
Die Twitter-Handles, an die ihr schreiben könnt, sind @campusmainz auf Facebook, auf Twitter, auf Insta, auf Snap. Mich persönlich könnt ihr erreichen unter Bocher-Daniel auf Instagram und Twitter. Wollt ihr eure noch pluggen?
Ja, also mich könnt ihr auf Twitter erreichen unter TheTelevisionary, DA und dann Televisionary wie der Visionär und Television. Ihr versteht das schon. Ihr findet mich auch.
Du sagst es jedes Mal. Ich hab's bis heute nicht verstanden, wie ich dich erreichen kann. Aber ich arbeite dran. Ja. So nach 500 Folgen, glaube ich, haben wir das.
Ich glaube, V-I-S-I-O-N-A-R-Y. Perfekt. Aber da könnt ihr mir folgen, aber ist auch nicht so wichtig. Willst du noch irgendwie
Hendrik, wo kann man dich finden?
Ja, wenn man dann groß rauskommt, dann nutze ich natürlich die Plattform. Bei mir ist es zweimal das Gleiche. Bei Insta der_Rampelmann und das Gleiche auch für Twitter.
Auf Twitter ist er sehr aktiv. Da müsst ihr ihm auf jeden Fall folgen. Da kommen sehr viele geile Sachen.
Manchmal. Ich arbeite an mir.
Okay, Fragen, Anregungen, Kritik schreibt ihr, könnt ihr auch an news@campus-9 schicken. Wir melden uns ab. Diesmal haben wir leider keine Ahnung, was nächstes Mal kommt.
Aber das ist ja auch spannend.
Aber ist auch für uns selber spannend.
Ja. Auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön an dich, dass du da warst, Hendrik.
Ja, klar.
Und wir verabschieden uns. Ich bin Thorsten.
Und ich bin Daniel und wir sind raus.
Ciao.
Ciao.